deshalb halte ich den digitalen Euro eigentlich für einen völligen Irrweg.
Wenn Sie hier jetzt eine Blockchain-Strategie vor 2 Jahren hier angekündigt haben und das Ergebnis dieser Blockchain-Strategie ist, dann ist das wirklich ziemlich lächerlich und ziemlich bescheiden, was Sie hier machen.
Bitcoin ist so eine Art privates Geld und ist bei privaten Veräußerungsgeschäften nach einem Jahr steuerfrei. Und das war damals eine Sensation.
Aber ich glaube, jetzt kann sich keiner mehr vor dem Thema Krypto, digitale Assets, Blockchain und andere verstecken.
Der digitale Euro ist erstmal eine Operation am Herzen, am offenen Herzen unseres Geldsystems.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kryptonerds Podcast. Heute sprechen wir über Bitcoin, Regulierung und die Frage, wie frei ist eigentlich unser Geldsystem wirklich? Unser heutiger Gast ist Frank Schäffler, FDP-Politiker, Vorsitzender der FDP, der Bundes-FDP und Landesvorsitzender, Stellvertretender. Ja, Sie haben gerade
Stellvertretender.
Genau, okay, ja, siehst du.
Und im Bundesvorstand bin ich Mitglied.
Hallo. Genau, richtig. Ja, erstmal schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, ich würde sagen, starten wir erstmal mit einer kurzen Intro zu Ihnen für die Personen, die vielleicht noch nicht so lange politisch aktiv sind oder noch nicht so lange im Kryptospace aktiv sind. Wer sind Sie, was machen Sie und was haben Sie vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht, gerade so für die Kryptoszene in Deutschland?
Hallo erstmal, Herr Heinemann, grüß Sie. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Frank Schäffler. Ich war Bundestagsabgeordneter der FDP über mehrere Legislaturperioden. Und ich habe mich relativ früh schon mit Bitcoin und Kryptoassets beschäftigt. Es war ein reiner Zufall eigentlich. Ich bin eigentlich ein Anhänger von Friedrich August von Hayek und von seiner Theorie, die er aufgestellt hat er hat mal ein Buch geschrieben, Die Entnationalisierung des Geldes, wo er gesagt hat, Geld ist gut wie jedes andere und das muss in Wettbewerb gestellt werden. Und das habe ich wann habe ich das gelesen? 2008, 2009 im Zuge der Finanzkrise und so, fand ich das ganz spannend. Und dann habe ich durch einen Zufall, ich kannte einen Unternehmer aus meinem Wahlkreis, mit dem ich Mittagessen war, und der mir irgendwann gesagt hat, er hätte jetzt die Domain bitcoin.de gekauft und wolle jetzt einen Marktplatz erstellen, um Bitcoin zu handeln. Und da habe ich damals gesagt, oh, das ist ja die Hayek'sche Idee, die jetzt ein Unternehmer umsetzt. Ja. Und war sofort begeistert und habe ihm vom Hayek erzählt und habe ihm später auch das Buch geschenkt. Und so kam ich da rein und habe dann 2013 die ersten parlamentarischen Anfragen dazu geschrieben und gestellt, wie Bitcoin regulatorisch einzuordnen ist. Ist es ein Wertpapier? Ja, nein. Was ist es überhaupt steuerlich? Mhm. Wie werden Veräußerungsgeschäfte besteuert und so weiter? Und später war ich, wie gesagt, bei Bitcoin.de, bei der Mutter auch im Verwaltungsrat. Und als die FDP wieder im Bundestag kam, 2017, habe ich mich eben auch immer wieder damit beschäftigt, habe ein Roundtable dazu im Deutschen Bundestag mehrmals veranstaltet, zu all den Themen Regulatorik, Europa, Steuern und so weiter. Und ja, das ist so das, was mich bewegt hat. Und jetzt habe ich aktuell ein Buch auch mittelbar darüber geschrieben. Da geht es um die Schuldenpolitik. Das Buch heißt Generation Debts, kommt am Anfang März oder Mitte März heraus. Und da geht es auch um Geldpolitik, um alternative Systeme, eben auch um Bitcoin und wie Bürger möglichst auch vorsorgen sollten für ihre eigene Zukunft und für ihre eigene Unabhängigkeit. Und da, glaube ich, spielt Bitcoin auch eine zentrale Rolle.
Ja, definitiv. Also da an der Stelle auch nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ich war jetzt, wenn die Folge hier rauskommt, ist schon ein paar Wochen her, aber ich war jetzt tatsächlich vor 2 Tagen im Bundestag. Die Kollegen der CDU haben sozusagen den Roundtable, den sie damals initiiert haben, der jetzt etliche Zeit brach lag leider, haben sie jetzt wieder initiiert und haben verschiedene Mitglieder vom Bundesblock etc. eingeladen, gab dann da den Austausch Blockchain in der Verwaltung. Also sie waren sozusagen damals der Initiator des Ganzen und ohne sie hätte es das nicht gegeben. Und ich glaube, dieser Austausch, der da stattfindet, auch wenn er manchmal ein bisschen zu oberflächlich ist, ja, aber ich glaube, hinten raus kommen immer ein paar sehr, sehr gute Gesprächsansätze, neue Gedankengänge und auch Input, den man ja dann auch mit in den parlamentarischen Betrieb mitnehmen kann. Also von daher erstmal vielen Dank in Ihre Richtung. Was war so damals der Ansatz zu sagen, man initiiert sowas oder man ruft sowas ins Leben?
Ja, in der Szene war es ja häufig so, dass man mit Politik nichts zu tun haben will, insbesondere so in der Bitcoin-Szene.
Ja.
Und das fand ich immer sehr schade, denn ja, bei aller Unabhängigkeit, bei aller Dezentralität und der Staatenlosigkeit, die ja auch hinter dem Konzept steckt, leben wir ja trotzdem in einer regulierten Welt. Und der Bitcoin, der wird natürlich reguliert auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene und wird auch steuerlich behandelt. Und da gibt es viele Detailfragen, die ungeklärt sind und ungeklärt waren. Und da wollte ich einen Gesprächsfaden zwischen Politik, Verwaltung, Regulierung und Nutzern und der Branche letztendlich, die sich damit beschäftigt, initiieren, weil alle Seiten profitieren davon. Ich habe so im Verlauf der Zeit festgestellt, dass auch im Bundesfinanzministerium auch noch Menschen sitzen, die auch ihr Sparvermögen irgendwie anlegen müssen und tun. Und da habe ich im Verlauf der Zeit festgestellt, dass sie auch ihr Know-how aufgebaut haben, besser wurden, ja. Und der ein oder andere eben auch Bitcoin erworben hat.
Man kann sich halt auch immer nur mit dem auseinandersetzen, was man selbst kennt, ja, beziehungsweise umsetzen, was man weiß. Und wenn man davon nicht weiß, hat man halt auch da leider dann einen sehr beschränkten Horizont. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Austausch, und das hat sich jetzt die Tage auch wieder gezeigt, war ein Fall, da sollten Zeugnisse von Schülern in Berlin auf die Blockchain gebracht werden. Und dann kamen die Datenschützer und haben gesagt, nee, geht nicht. Ja, mit einer Brute-Force-Attacke hätten wir die Möglichkeit, das rückwärts sozusagen auszuwerten und trotzdem an die privaten Daten zu kommen. Dann war der Fall erstmal gegessen. Und dann haben wir dort, beziehungsweise einer der Kollegen angebracht, naja, es gibt ja sowas wie Zero Knowledge Proof. Ja, also indem man nur Teile seiner Informationen preisgibt an verschiedene Stellen, die diese Informationen anfragen. Ja, und diese Information lag da gar nicht vor, dass es das überhaupt gibt. Und ich glaube, das ist halt das, was es ausmacht, dieser Austausch und das Miteinander verzahnen, neue Ideen einfach auch zu entwickeln. Mhm. Ja. Und von daher finde ich das sehr, sehr wertvoll. Und natürlich ist am Ende auch immer die Frage, wie wird es umgesetzt und wie wird es dann auch wirklich intern in der Politik dann auch zu einer Position gebracht. Ja, weil ich glaube, das ist immer die große Herausforderung. Wie war das damals so für Sie? Sie waren ja relativ, sagen wir mal, früh dran mit dem Thema. Und man hat es ja selbst noch die letzten 4-5 Jahre gemerkt, dass es immer noch so mal so mit so einem Handwisch irgendwie beiseite geschoben wurde. Aber ich glaube, jetzt kann sich keiner mehr vor dem Thema Krypto, digitale Assets, Blockchain und andere verstecken. Wie war das so damals für Sie? Waren Sie so derjenige, den alle immer so ein Stück weit abgetan haben? Und Mensch, was will der Herr Schäffler jetzt hier schon wieder mit seinem Bitcoin? Ja, wie war das so für Sie?
Ja, so war es natürlich. Das war ja so in der Zeit der Euro-Krise. Da war ich der Underdog in meiner Partei und so. Und dann habe ich da mit Währungswettbewerb argumentiert und mit Bitcoin. Und da haben sie gesagt, jetzt ist er völlig verrückt geworden. Und dann habe ich tatsächlich die ersten Anfragen damals gestellt, wie Bitcoin steuerlich zu behandeln ist. Und damals kann ich mich erinnern, das war irgendwie im Sommer 2013, dann hat das Bundesfinanzministerium mir damals auf eine schriftliche Frage geantwortet, ja, Bitcoin ist so eine Art privates Geld und ist bei privaten Veräußerungsgeschäften nach einem Jahr steuerfrei. Und das war damals eine Sensation, ja, das ist dann weltweit, also da hat die FAZ das erstmal aufgegriffen, aber dann ist weltweit aufgegriffen worden, in Japan, in China, überall. Überschrift war immer, Deutschland erkennt Bitcoin als privates Geld an.
Ja, ja, ja.
Das war natürlich ein bisschen überzeichnet, aber das war trotzdem damals eine ganz wichtige Geschichte, weil wir haben das ja in Amerika auch erlebt, dass man lange gebraucht hat, das entsprechend einzuordnen. Was ist Bitcoin überhaupt? Und bei uns war eben schon relativ klar, dass es eben ein Wertpapier ist und eben analog zu Gold und Silber und dergleichen und Devisen eben behandelt wird und ähnlich auch steuerlich behandelt wird. Es gab da natürlich viele Fragen, die dann lange ungeklärt waren. Das Zuflussprinzip, also FIFO oder LIFO, das ist dann erst 2017, als wir wieder im Bundestag kamen, ist das auch durch ein BMF-Schreiben, also durch ein Schreiben des Bundesfinanzministers gegenüber den Finanzbehörden dargelegt worden. Aber die Grundlage wurde damals gelegt und das war damals natürlich auch eine sehr, sehr, sehr wilde Szene. Ja, damals gab es ja noch den Bitcoin-Kiez, gab es in der Gräfestraße in Berlin, im Gräfe-Kiez gab es den Room 77, das war so eine Kneipe, eine Gaststätte, die der Jörg Patzer da betrieben hat. Und das war so ein Bitcoin-Enthusiast.
Ja.
Und da konnte man damals schon mit Bitcoin seinen Burger und sein Bier bezahlen. Und da traf sich so die ganze Szene. Und er hat dann so seine ganzen Geschäfte drumherum, die Boutiquen und so weiter, da konnte man dann auch mit Bitcoin bezahlen.
Gesteckt, ja.
Und da war so ein Dutzend von Geschäften, und das hatte dann so ein, und er hat da auch Veranstaltungen gemacht und da gab es dann auch einen Geldautomaten, wo man mit 20 Euro da reinschieben konnte und dann kamen die Bitcoin entsprechend raus. Ja. Das war so eine Aufbruchsstimmung, das war so eine anarchische Stimmung damals. Und da sind alle, das sind ganz viele weltweit nach Berlin geströmt, um sich das anzuschauen. Ja, das war damals was Besonderes. Und da habe ich viele kennengelernt, die damals früh mit dabei waren. Und da habe ich mich immer wohl gefühlt. Wie gesagt, weil ich da ja so in meiner eigenen Partei so ein bisschen der Underdog war, da hat man dann eine Heimat gefunden.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Da wird sicherlich der ein oder andere Burger und das ein oder andere Pilz jetzt teuer gewesen sein, ja, zurückblickend, genauso wie damals dann die Pizza den initialen Schuss gemacht hat, ja, aber ich glaube, es gehört dazu, so dass die Leute auch wahrnehmen, okay, es hat einen Gegenwert, ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was das alles ins Rollen gebracht hat. Und ich meine, Berlin war ja eh wahnsinniger Vorreiter einerseits der Bitcoin-Szene, aber dann auch, wenn man schaut, Vitalik Buterin, Gründer von Ethereum, war auch sehr, sehr lange Zeit, also klar, natürlich auch im Kreise der Bitcoin-Family unterwegs und hat dann gesagt, okay, ich habe eine andere Idee davon, wo die Reise hingehen soll. Und ich meine, wir waren, Sie sagen es ja selbst, 2013, 14 sind Sie auf das Thema irgendwo gestoßen, dann gab es da schon immer weitere Entwicklungen, auch politische Anfragen. Deutschland war ja eigentlich mal totaler Vorreiter, zumindest die Szene in Deutschland. Das ist was, wo ich sagen würde, es gibt viele, die sich um die Szene bemühen in Deutschland, ja. Aber ich denke, wir haben da auf jeden Fall Positionen verloren. So, was hätte man aus Ihrer Sicht besser machen können anders machen können, um das Ganze weiter nach vorne zu treiben? Weil wenn man mal einen Schritt weiter schaut, die ganzen Börsen, die jetzt aus, sagen wir mal, Fernost kommen, ja, die gehen alle Richtung Wien, ja, und haben dort ihr Headquarter. Warum nicht in Deutschland, ja? Also das sind so verschiedene Kleinigkeiten und Punkte, wo ich sage, ich glaube, hätte man das damals ein bisschen strukturierter und besser angegangen und ein bisschen mehr gefördert. Einige Initiativen waren da, einige sind wieder veräppt. Was würden Sie sagen, was würden Sie, wenn Sie nochmal die Möglichkeit hätten, anders machen oder wie könnte man anders politisch ansetzen?
Ja, es fehlt halt da eine Bitcoin, eine kryptofreundliche Politik, ja, wir haben das dann mit Christian Lindner ja auch gemacht, ja, durch diese unterschiedlichen BMF-Schreiben und Lindner hat ja dann auch Bitcoin-Reserven bei der Notenbank und so weiter, also der war sehr, sehr offen für dieses Thema und leider war da natürlich 10 Jahre zu spät, das 2013 war das leider nicht der Fall und ich habe eigentlich im Wesentlichen die BaFin als Bremser identifiziert, weil die BaFin ist eine unabhängige Behörde. Ja, da kann die Politik denen nicht reinregieren. Aber das ist halt ein ziemlicher Schnarchladen, ja. Also die machen lieber nichts, als dass sie Gefahr laufen, etwas falsch zu machen. Und das ist halt eine kulturelle Frage, ja. In Amerika, da machen die erstmal die Unternehmen. Und dann werden sie irgendwie eingeholt über die Regulierung. Und in Deutschland ist das eine andere Mentalität. Ne? Da muss man die Dinge erst der BaFin zeigen. Und dann kriegt man einen Stempel, dann kann man loslegen. Aber bei dieser BaFin kriegt man keinen Stempel, dass man loslegen kann, sondern die lassen das einfach liegen und über Jahre liegen. Und dann gehen die Unternehmen halt irgendwo anders hin. Ja, und da wir im Binnenmarkt sind, gehen die halt dann nach Malta oder nach Luxemburg oder auch nach Österreich. Und deshalb ist das schon ein Standortproblem für uns. Und da haben wir natürlich am Boden verloren. Sie haben das richtig gesagt, mit dem Ethereum-Netzwerk. Ja, da ist vieles auch in Berlin entstanden und da ist auch noch vieles an Struktur und so da. Aber wir haben da natürlich ein bisschen den Anschluss verloren. Das stimmt.
Ja, definitiv. Also gerade wenn man auch schaut, unter Präsident Biden, ja, war es ja auch noch absolut gegen Krypto und Digital Assets, hat man sich ja sehr, sehr zurückgehalten. Auch in dieser Phase hat man auch zum Teil Börsen oder auch Digital Asset Unternehmen gewonnen, die nach Europa deswegen gekommen sind. Jetzt ist eher schon fast wieder Rolle rückwärts, ja, dass die Unternehmen sagen, Mensch, super, wir müssen unbedingt in den Staaten sein, weil wir müssen nah dran sein am Zentrum der Kryptomarkt, weil man möchte, ja. Und auch in dieser Zeit hätte man, glaube ich, noch mehr für tun können, ja.
Absolut. Also die Amerikaner sind einfach geschickter in diesen Fragen, ja. Also wir sind immer gleich in der Abwehrhaltung. Ja, wir sagen, das ist böse und deshalb wollen wir das Währungsmonopol nicht in Frage stellen und deshalb, um es zu sichern, will man jetzt einen digitalen Euro einführen. Ja, das ist ja der eigentliche Aspekt. Ja, man will eigentlich gegen die Tokenisierung, die andernorts stattfindet, will man was Eigenes, was Staatliches, was Planwirtschaftlicheres entgegensetzen. Aber dass das nicht gelingt, ist völlig klar. Ja, also das hat noch nie funktioniert. Und da sind die Amerikaner einfach schneller. Die sind einfach intelligenter, was das betrifft, indem sie jetzt diese ganzen Stablecoins jetzt zulassen. Letztendlich nur, was heißt nur, letztendlich um ihre Verschuldungen über die Welt zu verteilen und viel besser zu verteilen, als man das vorher konnte. Ja? Ja. Man kann ja darüber Kapitalverkehrskontrollen, die es auf der Welt gibt, umgehen. Man macht den US-Dollar eigentlich noch stärker als Leitwährung und wir glauben, indem wir jetzt einen digitalen Euro einführen, der irgendwann mal eingeführt wird, könnten wir dann dagegen anstinken. Aber im Jahre 2030, wenn der vielleicht mal kommt, dann ist der Zug abgefahren, unabhängig davon, dass der natürlich auch für die individuelle Freiheit auch ganz viele Nachteile hat. Nicht ohne Grund ist das einzige Land, das ernsthaft betreibt, China, ja. Und das ist ja auch nicht gerade der Hort der Freiheit.
Nee, das ist wohl wahr. Ich glaube, ich hatte da gelesen, Maximalzahlung mit dem digitalen Euro bis 3.000 Euro oder sowas hatte ich da mit aufgeschnappt.
Ja, das ist, du weißt ja, das ist, das kann man jetzt alles regeln. Die können auch sagen, es darf nicht programmiert werden und dies und jenes und es darf nicht verzinst werden. Aber das sind natürlich bei zentralen Projekten alles veränderbare Rahmenbedingungen, ja. Und das kann in, wenn man das einmal installiert hat, kann man das natürlich alles ändern. Und das ist ja, finde ich, für einen freiheitsliebenden Menschen die eigentliche Gefahr, ja, dass solche Instrumente zur Überwachung und zur Freiheitseinschränkung genutzt werden. Und wenn es sie erstmal gibt und die erstmal funktionieren, wird es das irgendwann auch geben. Da darf man sich nichts vormachen. Und deshalb halte ich den digitalen Euro eigentlich für einen völligen Irrweg.
Ja, ja. Also jetzt gerade daraus wird ja natürlich sehr, sehr klar, wieso Bitcoin bei Ihnen sehr weit oben ist und die Zuneigung zu Bitcoin da ist. Das ist, glaube ich, jeder, der liberal denkt, hat, glaube ich, einen sehr schnellen Bezug auch zu Krypto als auch Bitcoin vor allem. Sie haben eben schon nochmal angesprochen, das Thema strategische Bitcoin-Reserve. Das ist was Sie auch schon früh mit initiiert haben. Wir sehen es in anderen Ländern, dass das tatsächlich Stück für Stück aufgebaut wird. Was würden Sie sagen, wie könnte das praktisch funktionieren und wer entscheidet das denn überhaupt, dass so eine Reserve aufgebaut wird und nach welchen Regeln wird das entschieden, welche Assets da reinkommen?
Oh, das kann natürlich unterschiedlich geschehen. Ja, also der klassische Weg ist, die Notenbanken tauschen einen Teil ihrer Reserven eben von Gold oder von Dollar in Bitcoin, ja, und nutzen das quasi als digitales Gold. Ja, das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, dass man einen Staatsfonds bildet, zum Beispiel um die Rente zukunftsfester zu machen, um dies wiederum mit Bitcoin zu beschweißen und und darüber die demografische Entwicklung besser in den Griff zu bekommen, was das klassische Umlagesystem betrifft. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, ja, indem man da strategische Reserven dafür bildet. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Und die Möglichkeit, die Donald Trump ja erwägt hatte, beziehungsweise konkret angesprochen hat, ist, er hat ja gesagt, wir bauen eine Reserve auf, die nicht zu Schulden der Steuerzahler sozusagen aufgebaut wird, sondern wir machen es auf anderem Wege. Ja, so, jetzt ist natürlich da ein großes Fragezeichen. Was ist dieser andere Weg? Man sieht aber schon, gerade beschlagnahmte Assets, ja, aus Ermittlungen werden ja dort dann auch der Reserve zugeführt. Wäre das auch durchaus denkbar, sowas zu tun? Ich meine, aktuell müssen wir hatten ja so schon sehr, sehr große Fälle von Beschlagnahmung, wo es um mehrere Milliarden Volumen ging, zu deutlich geringeren Kursen, ja, in Bitcoin. Wäre sowas auch denkbar, dass man sagt, okay, wir ändern da die Regeln, dass beschlagnahmte Assets auch in eine Reserve geführt werden können? Oder ist das utopisch? Weil das wird ja schon immer sehr oft in den von vielen gesagt, Deutschland ist ja so schwerfällig, warum kriegen wir das nicht hin? Ist sowas überhaupt realistisch, frage ich mich dann.
Naja, da gibt es ja den berühmten Fall in Sachsen, genau. Wo das nicht gemacht wurde. Das Problem ist natürlich immer, dass diese Strafverfolgungsbehörden Länderbehörden sind.
Ja.
Das heißt, da kann der Bund nicht zugreifen, sondern das müssen die Länder für sich entscheiden. Aber es ist grundsätzlich erstmal nicht auszuschließen, dass die Länder sowas auch machen, ja. Also ich meine, die müssen das ja nicht zwingend gleich verkaufen, sondern die könnten theoretisch auch sagen, wir legen das an, was vielleicht um die demografische Entwicklung unserer Beamtenpensionen in den Griff zu bekommen. Ja, das ist ja auch eins der der großen Themen, ja. Das könnte man sicherlich machen, ja. Aber da sind wir halt dezentraler aufgestellt als die USA, ja. Und ja, da bin ich aber zu wenig Jurist, ob das technisch oder ob das praktisch geht.
Ja, es ist ja dann auch so die erste Reaktion, die dann viele haben, ist ja dann, ja, es ist zu volatil, es ist zu riskant. Ja, wie würden Sie das entkräften und an welcher Stelle geben Sie den Kritikern vielleicht auch recht in dem Thema?
Ja, ich Also Volatilität ist ja erstmal nichts Schlechtes, ja, sondern das ist ja erstmal was Gutes, ja. Kann man billig einkaufen und wenn man es langfristig hält, nivelliert sich das natürlich auch. Das sieht man ja bei Bitcoin, ja. Jetzt ist er zwar um 30% auch mal gefallen wieder, aber er kommt natürlich von 1,5 Jahren, war entsprechend niedriger als heute. Also insofern geht es ja jetzt nicht darum, dass unterjährig dann immer ein Geld, also in Euro einzutauschen, sondern es geht darum, strategische Reserven zu bilden. Und da spricht alles dafür, dass Bitcoin allein durch die Rahmenbedingungen, die er setzt, auch weiter in Wert steigen wird. Ja, da mache ich mir keine Sorgen.
Ja, total. Also vor allem mit dem deflationären Ansatz des sagen wir mal Grundprinzips schon, ja, da müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass die Reise da nicht weiter in die Richtung geht. Jetzt gerade auch sehen wir die letzten 2 Jahre institutionell tut sich einiges, ja. BlackRock hat sich geöffnet, viele andere große Institute haben sich geöffnet, die vorher noch das kategorisch ausgeschlossen haben.
Auch selbst die Sparkassen.
Korrekt.
Steigen jetzt
immer, genau, richtig.
Ja, ja. Steigen jetzt da ein und daran sieht man, das ist übrigens auch der Unterschied zu 2012, 2013. Ne? Also damals war das nur so ein Randphänomen. Jetzt ist Bitcoin eigentlich in der Mitte angekommen. Wenn selbst die Sparkassen jetzt ihren Kunden sowas anbieten, dann ist noch kein Bausparvertrag im klassischen Sinne, aber es zeigt schon, dass die Nachfrage auch bei den Kunden so groß ist, dass die Sparkassen reagieren müssen.
Ja, definitiv. Mein bestes Beispiel ist immer mein Nachbar, der ist jahrelang Berater bei der Sparkasse gewesen und mit dem tausche ich mich immer wieder über verschiedene Anlagemöglichkeiten aus und er ist dann immer ganz Feuer und Flamme, wenn es um Krypto geht und erzählt mir dann, dass er bei der Börse Stuttgart, also Bison, jetzt dann quasi seinen Account hat und da anfängt zu handeln und das finde ich immer toll, ja, also auch in unserer Community ist es so, dass wir sehr viele Menschen haben, die schon 60 plus sind und die mir schreiben und Fragen haben. Also da sieht man, dass sich die Generation auch immer noch mit dem Thema sehr, sehr stark auseinandersetzt und da einfach sehr hohes Interesse herrscht. Ne? Also ich finde das ganz wunderbar und glaube, dass es in der breiten Masse auch angekommen ist. Ich glaube, man muss jetzt niemandem mehr erzählen, dass es das gibt. Was es ist, glaube ich, dem einen oder anderen schon noch. Ja, und deswegen bin ich da auch gespannt, wie die Sparkassen und Volksbanken jetzt ihre Kunden auf dieser Reise abholen, weil direkt beraten dürfen sie ja nicht. Ja, es ist ja eine Selbstentscheidung. Es ist halt die Frage, macht man da drum herum Infoveranstaltungen und Education? Ich glaube, das ist so das Thema. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, 4, 5 Jahren in etwa, habe ich gesagt, Mensch, geh mal an Sparkassen und Banken ran und mach mal Beratung und schau, ob man da was aufsetzen kann. Also 4 Jahre, da wäre ich wahrscheinlich am Hungertod gestorben in der Zeit, ja. Und jetzt ist zum Glück der Zeitpunkt, jetzt geht die Reise da eigentlich erst los.
Aber das ist erstmal aus meiner Sicht eine gute Entwicklung.
Total.
Auch, dass viele Banken das jetzt inzwischen machen. Man muss natürlich, ich finde, man muss natürlich ein bisschen schauen, dass Bitcoin nicht so die Ersatzaktie ist, ja, sondern dass man auch den Menschen, und da ist ja ihr Format durchaus auch dafür geeignet und gut, dass man auch die Bitcoin-Adaption auch fortschreiten lässt, ja, und dass man auch versucht, es auch selbst zu halten, selbst zu bezahlen, also Transaktionen versucht auch darüber zu machen.
Ja.
Das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig, um Alternativen auch zum jetzigen Geldsystem aufzubauen. Ja, und da entwickelt sich ja auch Bitcoin weiter mit Lightning und anderen Dingen, wo ich glaube, das muss man halt auch stärker erklären und stärker pushen.
Ja, würden Sie dann aber tatsächlich unter uns gesprochen sagen, dass Sie eher lieber mit Bitcoin zahlen würden als mit einem Stablecoin wie USDC? Weil de facto, wenn wir alle daran an die These glauben, der Bitcoin steigt weiter, wäre es ja eigentlich verlorenes Geld, jetzt mal so ganz offen und frei gesprochen.
Ja, aber bei kleinen Zahlungen mache ich das schon, da wo ich es kann. Ich habe auch 2015 oder 14, 15 habe ich auch meiner Tochter mal ein Eis gekauft in Norwegen mit Bitcoin. Also das finde ich schon faszinierend. Oder wie gesagt, im Room 77 damals 2013, das waren schon faszinierend. So, im Internet kann man ja inzwischen auch sehr gut mit Lightning bezahlen. Also das funktioniert ja auch. Also das mache ich schon immer wieder mal. Ich müsste es öfters machen, muss ich zugeben, aber ich mache es schon. Auch um den Preis, dass man gegebenenfalls da dann nach einem Jahr mit tränenden Augen darauf schaut. Das ist halt so. Also, ich meine, das ist auch wichtig. Es darf nicht nur ein, ja, so ein fremdverwahrtes Gut sein, sondern der Nutzen, der muss halt auch fühlbar sein. Das ist aus meiner Sicht wichtig.
Ja, so dass man, genau, so dass man weiß, man kann auch alternativ mit etwas zahlen, was einen Wert hat, anstatt der Bankkarte. Ja, so.
Genau, und ich verstehe das zwar mit den Stablecoins und USDC und USDT, aber ich nutze das ehrlich gesagt nicht. Also, aber ich glaube, dass das sich als Ersatzgeld schon im grenzüberschreitenden Handel oder in Ländern, wo es hohe Inflationsraten gibt, durchsetzen wird.
Ja,
Das
das ganz, ganz klar. Das ist ja tatsächlich auch was, was man schon international gerade in den Schwellenländern sieht. Ja, brauchen wir nicht, also schauen wir nach Argentinien, ja, da ist es in der Bevölkerung schon breiter vertreten und
genau.
breiter nutzbar, ja. Das ist, glaube ich, ganz klar, gerade in den Ländern mit schwachen Währungen, die stark inflationär sind, da macht sich natürlich dann jeder selbst auch Gedanken, okay, was mache ich mit meinem Geld? Was ist überhaupt noch wert? Was kann ich mir morgen davon kaufen? Vielleicht nur noch die Hälfte. Und dann ist es natürlich total entscheidend, auch für ein Leben, dass ich was Wertstabiles habe. Und wertstabil heißt dann ja Bitcoin. Ne, auch wenn es mal 10 bis 20% schwankt, ist aber immer noch besser vielleicht als die eigene Währung. Ja, also
Ja, klar.
das ist, ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen verwöhnt hier in Europa, ja, dass wir eine einigermaßen stabile Währung grundsätzlich haben. Ja, de facto in anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Ja.
Ja,
Deswegen.
absolut.
Das ganze Thema digitaler Euro, was sind das so aus Ihrer Sicht so die Hauptrisiken oder die Hauptthemen, weswegen Sie sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, so einen digitalen Euro jetzt total voranzutreiben? Da gehen ja auch Abermillionen in die Entwicklung rein. Sollte ja auch schon mal
Milliarden.
kommen, genau, wahrscheinlich
Ja.
eher Milliarden, genau, ich habe es jetzt eher noch nett formuliert. Genau, also was sehen Sie da so als Hauptrisiko?
Nice. Der digitale Euro ist erstmal eine Operation am Herzen, am offenen Herzen unseres Geldsystems. Denn er führt quasi eine dritte Art von Geld ein. Wir kennen ja das Bargeld auf der einen Seite, wir kennen das Buchgeld auf der anderen Seite. Aber das Buchgeld, also das, was auf dem Konten rumliegt, ist ja kein Zentralbankgeld. Ja? Und jetzt soll quasi ein digitales Zentralbankgeld eingeführt werden für jedermann. Also jeder hat faktisch ein Konto bei der Zentralbank. Und das birgt natürlich ganz neue Risiken für unser Geldsystem, ja, dass es ja latent instabil ist dadurch, dass es in Finanzkrisen zu Bankruns führt, ja, weil alle ihr Geld abheben wollen, das dann nicht vorhanden ist in bar, ja, und so, das heißt, das führt in Finanzkrisen sehr häufig zu Schwierigkeiten. Das kennen wir aus der Euro-Krise.
Zu gut noch,
In Zypern, in Griechenland, in Großbritannien war es auch. Das war zwar nicht Euroland, aber da gab es das auch zwischendurch. Und das ist ein Problem, was durch den digitalen Euro noch verschärft wird. Also wenn jedermann oder jede Frau sein ihr Depot oder ihr Girokonto oder ihr Festgeldkonto oder ihr Tagesgeldkonto abräumen kann und es quasi auf die Zentralbank-Wallet übertragen kann, dann ist der Bankrun und der Exodus von Banken viel schneller möglich. Mhm. Und deshalb sagt ja die EZB, weil sie das natürlich auch erkannt hat, wir wollen das in der Höhe beschränken, also auf 3.000 Euro oder irgendwie sowas. Mhm. Weil es selbst merkt, oh, das hat auch ein paar Probleme, ja. Mhm. Aber es führt halt auch zum Liquiditätsentzug von Banken, ja, und verschärft deren wirtschaftliche Lage zusätzlich. Mhm. Und deshalb, das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem. Das zweite ist, dass es eben nicht auszuschließen ist, dass es irgendwann missbraucht wird, um die Bürger zu überwachen, ja. Die Chinesen machen das mit einem Social Scoring System, wo sie quasi Wohlverhalten belohnen und falsches Verhalten bestrafen. Und das in der Kombination mit dem CBDC, also mit einem digitalen Währung, wird natürlich zum allumfassenden Überwachungsinstrument, ja. Mhm. Und naja, wenn man das einmal eingeführt hat, dann ist der nächste Schritt nicht mehr so weit. Und das in der Kombination gleichzeitig mit diesem planwirtschaftlichen, zentralistischen Ansatz von oben führt gleichzeitig auch noch dazu, dass es ökonomisch uns zurückwirft, weil wir diese Innovationen dann, die es um privates Geld gibt, nicht zulassen, sondern sie eher bremsen, ausbremsen und eigentlich nicht wirklich wollen. Und das in der Kombination ist ein Cocktail, der nicht gut ist.
Ja, definitiv. Ich habe das damals am eigenen Leib eigentlich miterlebt. Ich habe 2008 meine Bankausbildung begonnen und habe im August gestartet. Und dann bahnte sich da schon so September, Oktober, gab es schon so, sagen wir mal, Rumors, also Gerüchte. Und dann, als es wirklich knallte und die News rauskam, ich war auf einer ganz kleinen Filiale, irgendwo auf einem Dorf. Und selbst da standen die Leute bei uns Schlange, haben Geld abgehoben, hatten wirklich Angst, haben Aktien aus totalem Quatsch verkauft, ja, und mussten da herbe Verluste hinnehmen, wo man dann schon merkt, es ist dann auch nicht mehr ganz rationales Verhalten, was da stattfindet vom Otto Normalbürger. Aber man sieht, was dann da passieren kann, ja, und wenn man natürlich da keine Eingriffmöglichkeit hat, ist schon schwierig, ja, kann dann schon zu einem systemischen Problem werden, ja.
Ich kann mich auch gut an diese Zeit erinnern. Das war, ich glaube, im Oktober 2008, die Pleite von Northern Rock in Großbritannien. Man muss dazu wissen, davor, ein paar Monate davor, ist die IKB-Bank in Deutschland faktisch insolvent gewesen. Da musste der Staat sie retten. Und dann kam Northern Rock und da sah man Schlangen vor den Schaltern, vor den Bankschaltern dieser Zunen Bank, also die wurde dann geschlossen und so weiter. Und anschließend hatte dann Frau Merkel und Herr Steinbrück, der damals Finanzminister war, Herr Steinbrück, die Spareinlagen in Deutschland garantiert. Ja. Sind vor die Kamera getreten und gesagt, die Spareinlagen werden garantiert. Das war so psychologisch ein wichtiger Schritt, aber die konnten diese Spareinlagen natürlich gar nicht garantieren, womit auch, daran kann ich mir sehr gut erinnern und das war, glaube ich, das war ja auch so ein bisschen der Gründungsmythos des Bitcoin, ja, da ist das Ganze ja entstanden aus der Cyberpunk-Bewegung, ist das dann quasi konnte man zum ersten Mal Transaktionen so tätigen, dass sie nur einmal stattfinden und nicht manipuliert werden konnten und so. Das war ja so die Grundidee, aus der das dann später sich entwickelt hat.
Ja, total.
Aber das war für viele ein ganz einschneidendes Erlebnis damals. Also Northern Rock, Lehman, die Lehman-Pleite. Bis dahin galt immer noch die Regel, dass die Risiken, man müsse sie nur breit genug verteilen, dadurch minimiert würden. Ja, das war so der Gedanke, der damals in der Finanzwelt herrschte. Und als dann diese Pleite kam, da haben dann viele umgeschaltet und haben gesagt, vielleicht hat es doch ein bisschen auch was mit der Geldmenge zu tun und mit der Geldausweitung und all dies auch mit der falschen Regulierung natürlich, aber die Ursache eben durchaus eben mit der falschen Geldpolitik über viele Jahre zu tun hat. Und dann, das war auch also eine Geburtsstunde der Renaissance der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Ich kenne ganz viele, die dann sich damit beschäftigt hatten und haben und seitdem Österreicher sind, ja.
Ja, das ist es ist tatsächlich spannend, wenn wir uns jetzt anschauen, was jetzt gerade in unserer Geldpolitik passiert, ja, wie wir Sondervermögen schaffen, wie wir verschiedene andere Dinge machen. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation so ein von außen? Ich meine, Sie sind jetzt nicht mehr Teil des Betriebs, aber wie schätzen Sie das sozusagen von außen für sich ein, was da gerade so passiert und was so die nächsten Risiken eigentlich sein könnte, die man auf dem Schirm haben sollte?
Ja, die Inflation und die Geldmengenausweitung. Also Inflation ist ja letztlich ein nachlaufendes, also die Konsumgüterinflation ist ja ein nachlaufendes Momentum der Geldmengenausweitung. Mhm. Und das geschieht natürlich unfassbar weiter, ne? Nicht nur in Deutschland mit der Aussetzung der Schuldenbremse, sondern auch in Amerika, ja, wenn Trump jetzt sagt, er will den Militäretat um 50% erhöhen, ja, nach der Steuerreform, die er jetzt auch schon gemacht hat, auch auf Pump. Ich sag mal, der Weg in die Schuldenwirtschaft geht unvermittelt fort weiter. Und das sieht man ja auch an den aktuellen Preisen von Gold und Silber und so. Das ist ja auch Ausdruck der Sorge um unser Geldsystem. Und ja, also insofern ist das ein besorgniserregender Weg. Es gab ja noch nie so viele Schulden in Friedenszeiten, mal von Ukraine mal abgesehen, in Friedenszeiten weltweit, wie wir die aktuell haben. Also immer neue Rekorde werden da erklommen. Ja, und wir sind auch auf dem besten Weg wieder in alte Zeiten zurückzufallen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Euro, auf die Schuldentragfähigkeit der Südländer im Euro.
Genau.
Raum, deshalb sind wir wieder zurück eigentlich in, oder es ist eine Frage der Zeit, bis wir wieder in diese Phase 2010 bis 2013 zurückfallen.
Ja, es ist immer ganz spannend, es wird ja dann immer noch gesagt, Deutschland steht gut da und ja, das ist so, aber mit wem vergleichen wir uns da? Ja, so also, de facto vergleichen wir uns natürlich mit x-fach verschuldeten Staaten und dagegen sieht natürlich unsere Staatsverschuldung noch sehr angenehm aus, ja, also ja. Ist immer so die Frage, mit wem möchte man sich da benchmarken an der Stelle?
Ja, wir sind ja, wir haben zwar eine nationale Verschuldung, aber durch den Euro haben wir eine, ja, der Euro hängt ja an der Schuldentragfähigkeit im Wesentlichen natürlich von Deutschland. Aber am Ende wird das natürlich zusammengerechnet. Und wenn wir jetzt von 60% zum BIP bald wieder bei 80% oder mehr sind, dann erschwert das natürlich die Schuldentragfähigkeit in Europa insgesamt, weil dann die Zinsen in Italien und in Spanien und in Frankreich automatisch hochgehen. Und ob das dann der Euro als Währung überlebt, das muss man dann erstmal sehen.
Ja, total. Thema Regulierung und Standort Deutschland. Jetzt ist die MiCA ja in Kraft getreten und muss sozusagen umgesetzt werden. Welche 2, 3 Punkte würden Sie sagen, bremsen da die Innovation am stärksten? Also gerade für Startups und so DeFi-nahe Projekte in Deutschland und Europa.
Naja, bei Stablecoins ist es im Wesentlichen, dass die Hinterlegung von Währung, also bei der Ausgabe von Stablecoins müssen die, muss der Stablecoin ja hinterlegt werden und der muss halt zu 80% bei Banken hinterlegt werden, ja, in Euro hinterlegt werden. Und das schafft auch neue Risiken, ja. Wenn dann so etwas mal nicht mehr funktioniert und das auf einen Schlag abgezogen wird, dann hat so eine Bank natürlich sofort ein Problem. Das ist das eine. Das haben die Amerikaner besser gelöst, ja, indem sie gesagt haben, es muss nicht im Bankguthaben hinterlegt werden, sondern wir wollen, dass das in Staatsanleihen hinterlegt wird, also in Amerika in kurzlaufenden Bills, also in kurzlaufenden Staatsanleihen. Und damit können die Amerikaner ihre Verschuldung über die Welt verteilen. Bei uns wird das eher zu einer systemischen Risiko. Und wir sind auch deshalb hinten dran, weil wir lange viel länger als die Amerikaner die Null- und Negativzinspolitik gemacht haben, sodass sich Stablecoins in Euro gar nicht gelohnt haben. Da musste man draufzahlen und deshalb sind wir so weit hinten dran. Und dann sind es die Regulierungsbehörden. Ich habe die BaFin schon genannt, ja. Wie lange sie gebraucht hat, Kryptoverwahrer zuzulassen. Das spricht Bände. Da sind viele auf dem Weg dahin verhungert. Und und all das führt dazu, dass das nicht so fliegt. Ja, natürlich ist es gut, einen europäischen Markt zu haben für Kryptoassets. Aber so wie wir das ausgestaltet haben, ja, es funktioniert halt nicht so richtig. Ja? Mhm.
Was würden Sie da sagen, gerade was müsste Deutschland, vielleicht dann auch speziell vielleicht Berlin als Hotspot, wieder tun, damit wir wieder diese Attraktivität zurückgewinnen? Geht das überhaupt? Haben wir das vielleicht schon verspielt oder gibt es da noch Möglichkeiten?
Bei allen negativen, ein paar positive Dinge gibt es natürlich auch. Ich meine, die steuerliche Behandlung von Bitcoin und Kryptoassets ist natürlich schon sehr attraktiv, auch im Verhältnis zu anderen. Ja, auch wie die Entnahme besteuert wird und so weiter, ist durchaus etwas, was attraktiv ist. Ich meine nur, man müsste, wenn man tatsächlich zu Währungswettbewerb kommt, dann müsste man Kryptowährungen, Bitcoin, eigentlich regulatorisch und steuerlich mit dem Euro gleichstellen. Mhm. Also nicht in dem Sinne, dass man alles zu, doch eigentlich vielleicht schon, man müsste alles zu gesetzlichen Zahlungsmitteln machen. Ja, viele wollen ja dann so nach El Salvador blickend den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel machen. Ah, da war ich immer ein bisschen skeptisch, ja, weil ich war eigentlich immer für die Abschaffung des gesetzlichen Zahlungsmittels, ja, weil ich glaube, damit wird halt ein Monopol gesetzlich manifestiert und man müsse eigentlich das Gegenteil machen. Also entweder müsste man das gesetzliche Zahlungsmittel generell abschaffen oder man müsste alles zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklären, ja, also man müsste im Kern die steuerliche und die regulatorische Diskriminierung abschaffen. Das wäre aus meiner Sicht wichtig.
Jetzt ist natürlich auch das ganze Thema Haltefrist und steuerliche Begünstigung ein Thema gewesen, was ja jetzt sehr von den Kollegen der SPD natürlich auch sozusagen nach vorne getrieben wurde, dass das wieder rückabgewickelt wird. Was ist so Ihre Einschätzung? Meinen Sie, das passiert in dieser Legislaturperiode oder ist das was, wo, glaube ich, erstmal nicht dran geschraubt wird? Wie ist so Ihre Einschätzung?
Das kann man nicht ausschließen. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das ist eine Definitionsfrage, wie gesagt. Und eine Begründung findet der Gesetzgeber im Zweifel immer. Ja, in der Politik heilt ja oft der Zweck die Mittel. Ja, und wenn man Geld braucht als Staat, hat er nie genug. Dann sucht man auch nach Einnahmemöglichkeiten. Und je nachdem, wie groß die Widerstände sind, kann man die durchsetzen oder nicht. Also insofern gilt es schon, das zu beobachten und auch entsprechend Druck auszuüben. Denn wenn man, das zarte Pflänzlein hier in Deutschland zerstören will, dann natürlich darüber. Das ist völlig klar.
Genau, also das ist ja so der letzte Punkt, wo alle hierher blicken und sagen, Mensch, das ist ja eine super Regelung, ja, ist ja quasi das Paradies für Kryptoinvestoren, wenn man einfach ein Jahr hält und dann alles steuerfrei ist. Auf der anderen Seite wird da natürlich auch gesagt, okay, das ist jetzt hier irgendwie eine Benachteiligung, da gehen uns Steuergelder verloren, etc. etc. Und das kam auch sehr, sehr stark. Gab es ja auch letztens eine Debatte oder auch einen, ja, was, ich weiß gar nicht, was war, ein Ausschuss, glaube ich, der darüber debattiert hat, wo auch sehr.
War es auch eine Anhörung?
Ja, oder Anhörung, genau, richtig, danke. Wo es auch genau um das Thema ging, ja, und wo auch gesagt wurde, geht dem Staat einiges verloren an Steuereinnahmen, auch was Nichtdeklarierung angeht von Krypto und Steuer. Das ist aber ein Thema aus meiner Sicht, was sich mit DAG 8 jetzt klären wird, wo viele, die eventuell nicht deklariert haben, auch so ein bisschen auf die Nase fallen, ja, wenn dann die Börsen die Informationen an die Finanzämter übermitteln, wie die dann wiederum damit umgehen und das verarbeiten, ist nochmal ein zweiter Schritt, ja, aber auch da werden sie sich vorbereiten. Also ich glaube, das Thema wird sich so ein Stück weit lösen von nicht deklarierten Kryptosteuern, ja, und deswegen finde ich so das Thema Haltefrist, es gibt ja auch andere Assets, die da bevorteiligt sind, wenn ich ein Jahr halte. Warum sollte Bitcoin dann diskriminiert werden? Also ist immer so ein bisschen so ein Für und Wider argumentieren und ich glaube, da bin ich sehr gespannt, falls es so kommen sollte, was dann die genaue Argumentation dahinter sein sollte. Ja, genau.
Ja, das ist genau das Problem, aber wie gesagt, da fällt dem Gesetzgeber in Zweifel schon was ein, was dass sich, wo es sich von Gold unterscheidet oder von anderen oder von Devisen, also von den anderen staatlichen Währungen, da fällt denen schon im Zweifel was ein. Deshalb muss man das schon beobachten und darf da nicht zu naiv sein. Was ich nicht glaube, ist, dass das rückwirkend gemacht wird. Die Rückwirkung ist im Steuerrecht immer sehr schwierig durchzusetzen, weil man dann in Eigentumsrecht eingreift und so. Aber was künftige Anschaffung betrifft, das ist nicht möglich. Und das ist vielleicht noch viel wichtiger, ist, dass sich dann der Markt natürlich teilen wird, so wie Sie das gerade schon angedeutet haben. Da gibt es den offiziellen Markt, ja, der Deklarierte, der bei Börsen, bei Handelsplattformen ist. Und dann gibt es den, den man irgendwann mal auf eine Cold Wallet geparkt hat, und wo man das dann auch nur in dieser Sphäre weiterreichen kann. Ja. Ja. Und das ist dann schon eine Zweiteilung. Und die Frage ist, will man das, ja, als Staat? Ist das sinnvoll, ja? Wenn man hinter jedem dann gleichzeitig den Steuerhinterzieher vermutet. Also ich würde dem Staat davon abraten, weil jetzt sammelt er natürlich auch Erfahrungen damit, wie das alles funktioniert. Und wenn das so in die Halbwelt dann abdriftet, dann kriegt er das halt nicht mehr mit.
Ja. Ich glaube, was ich auch aus dem Roundtable mitgenommen habe, ist, dass es im Digitalministerium, was ja jetzt auch von der CDU geführt wird, tatsächlich jemanden geben muss, der sich um das Thema Blockchain kümmert oder auch Digital Assets kümmert, um halt auch zu kuratieren aus den einzelnen Bundesländern. Wer macht denn da vielleicht auch welche Piloten? Wo kann Know-how miteinander ausgetauscht werden? Ich glaube, das ist was, wo eine massive Ineffizienz da ist und wo, glaube ich, es Sinn machen würde, wenn jemand von oben auf ganz Deutschland schaut, mit allen Behörden spricht, das alles irgendwie zusammenbringt, damit halt auch Effizienzen gehoben werden können. Ja, also gerade ein Beispiel aus dem Außenministerium wurde da genannt. Da ging es darum, humanitäre Hilfe, wo auch immer in die Welt zu senden. Und gerade in diesen sanktionierten Ländern, wo die humanitäre Hilfe am stärksten hin muss, ist es tatsächlich so, dass man dort nicht einfach so mit einer Banküberweisung über das normale Zahlungssystem reinkommt. So, und da gibt es verschiedene, je nach Region und Land, verschiedene andere Systeme, die aber meistens sehr ineffizient und teuer sind. Ja, das heißt, da versiebt von dieser humanitären Hilfe in einem riesen Overhead an Kosten schon, sagen wir mal, 10% des Ganzen. Und da macht es natürlich Sinn, vielleicht mit Stablecoin-Zahlungen zu arbeiten und mit Trusted-Partnern vor Ort. Ja, und da wurde schon gesagt, da konnten bis zu 300 Millionen Euro durch eingespart werden. Nur an diesem Teil. Ja, jetzt reden wir mal über vielleicht Cum-Ex, Umsatzsteuerkarussells. Das kann ja auch mit Blockchain begrenzt werden. Auch das wurde so ein Stück weit genannt. Das ist jedes Jahr europaweit 115 Milliarden. Also ich glaube, das ist so der Punkt, wenn man das hinbekommt, dass da sich da jemand drum kümmert, um diese Themen. Themen und dann schaut, können wir es überall sinnvoll einsetzen, dann soll ja nicht heißen, dass wir Blockchain als Selbstzweck hier machen, sondern soll ein Werkzeug sein, was wirklich hilft und nicht, damit es die Community und wir es wieder kommunizieren können nach außen und uns toll fühlen, sondern soll ja auch wirklich ein Tool sein, was Sinn macht. Und wenn ein anderes Tool Sinn macht, auch gut. Ja, also es ist immer, wie Sie eben schon gesagt haben, der Zweck heiligt die Mittel und dementsprechend muss man schauen, welches ist das richtige Mittel an der Stelle.
Ja, Blockchain ist ja natürlich nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern ist immer, wir vertreten ja die Auffassung, es muss Open Source sein, es muss dezentral sein und so weiter und so fort. Aber ja, warum soll es nicht auch ein geschlossenes System innerhalb des Außenministeriums geben, wo die darüber Transfers in ihre Botschaften machen können oder so? Ja, da gibt es natürlich dann verschiedene Anwendungsformen. Und deshalb, ich, als ich im Bundestag war, war ich im Haushaltsausschuss, war Berichterstatter im Verkehrs- und eben für den Verkehrsetat, Landwirtschaft und Umwelt. Und da habe ich auch immer dafür gesorgt, dass immer Modellprojekte oder Forschungsprojekte gefördert werden rund um Blockchain und diese ganzen Themen, um letztendlich Intermediäre überflüssig zu machen, ja. Um letztendlich Effizienzen da auch in der Verwaltung oder in Wirtschaftssystemen zu heben. Das war mir immer sehr wichtig. Das hat dann auch immer zu Stirnrunzeln in den Ministerien geführt, weil die dann sich zum ersten Mal damit beschäftigen mussten. Und so, aber das war auch das Ziel. Ja, ich wollte, dass die sich mal darüber Gedanken machen, ob das, wo das sinnvoll angewendet werden kann. Ja. Weil sonst sind die natürlich immer in ihren Silos und ackern so weiter wie immer.
Genau. Ist ja vielleicht auch manchmal nicht schlecht, wenn man intellektuell ein bisschen wachgerüttelt wird. Ja, das hilft ja auch,
genau,
das, frisch und jung zu bleiben.
Das habe ich dann immer versucht und zum Entsetzen der damaligen Koalitionspartner, aber wir haben es dann am Ende doch akzeptiert.
Ja, sehr schön. Was würden Sie sagen, so, was ist so Ihre Vision für Bitcoin und Krypto so über die nächsten 5 bis 10 Jahre? Was wäre so Ihr Zielbild? Was würden Sie sich wünschen?
Ich glaube, der Bitcoin, der wird weiter einen Siegeszug hinlegen. Es wird vor allem dann die Second Layer werden verstärkt auch ausgeübt und dann wird es weitere Anwendungen geben auf dieser Plattform. Ethereum ohnehin, da findet es ja statt. Aber ich glaube, das wird sich auch bei Bitcoin verstärkt entwickeln. Deshalb wird es immer mehr Anwendungen geben in diesen Bereichen und es wird auch Einzug halten in die Bankenwelt. Ja, also die KfW emittiert jetzt auch Anleihen auf einer Ethereum-Plattform und so. Also ich meine, das geht weiter, ja. Und ich glaube, da werden wir in 4-5 Jahren eine andere Welt erleben, eine effizientere Welt. Letztendlich geht es halt darum, Leistungen, Dienstleistungen, Produkte preiswerter zu machen und so, dass nicht so viele die Hand aufhalten, ja, dass nicht so viele kontrollieren und sich dafür teuer bezahlen lassen. Und das nutzt allen, denn das macht Bankdienstleistungen preiswerter, das macht Produkte einfacher, das erleichtert das Leben aller auf dieser Welt. Und und da glaube ich, da erleben wir noch ganz viele positive Entwicklung.
Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, wir machen mehr Schulden. Es entwickelt sich gerade in die Richtung, die Welt verschuldet sich immer mehr. Wer zahlt denn aus Ihrer Sicht am Ende die Zeche, wenn man so sagen möchte? Und gerade auch, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt das Buch geschrieben, Generation Debt, also quasi Schuldengeneration. Ja, von wem sprechen Sie da? Wen wird es am Ende treffen? Bin das ich dann in dem Fall schon mit knapp 34 jetzt, noch 33 oder ist es noch die Generation nach mir und habe ich gerade noch mal Glück gehabt? würden mich schon treffen.
Naja, ich glaube, die Boomer, die profitieren davon. Ja, jetzt bin ich jetzt so jahrgangsmäßig noch nicht ganz ein Boomer, aber ich zähle mir mal grob dazu. Wir werden schon davon profitieren. Und die nachfolgende Generation werden das bezahlen. Unweigerlich. Die Frage ist, schafft man für sie die Möglichkeit, dass sie ausreichend selbst vorsorgen können? Ja, und wenn sie ins gesetzliche Rentenversicherungssystem weiter einzahlen müssen, Pflegeversicherungssystem weiter einzahlen müssen und gleichzeitig noch die Alten mitfinanzieren müssen, also die Boomer mitfinanzieren müssen, dann haben sie selbst keine Möglichkeit, als Normalverdiener etwas selbst aufzubauen und finanziell unabhängig im Alter zu werden. Und deshalb, das ist zumindest für Deutschland eins der zentralen Probleme. Und deshalb muss man eigentlich dafür sorgen, dass ja, dass man einen Übergang schafft, dass man der Generation Debts ermöglicht, auszusteigen oder aktienorientiert oder auch Bitcoin anlegen kann. Und das darf nicht steuerlich diskriminiert werden, sondern es muss eigentlich, ja, der heutige Konsum und der künftige Konsum, der muss gleich behandelt werden. Also zurzeit wird ja der künftige Konsum diskriminiert. Ja, es ist schlauer, das Geld rein steuerlich heute schon auszugeben als in 20 Jahren, ja, weil sie das dann nochmal versteuern müssen. Ja, sie müssen es erstmal aus versteuertem Einkommen besparen und anschließend müssen sie Erträge nochmal besteuern. Und das ist nicht besonders attraktiv. Und deshalb müssen sie halt hohe Renditen erwirtschaften, um diesen Nachteil auszugleichen. Und ich glaube, man muss sich davon trennen. Ja, man muss sagen, der spart, der darf nicht beim Erwerb besteuert werden, also darf das nicht aus versteuertem Einkommen bezahlen, sondern wenn, dann aus unversteuertem. Oder er muss es im Alter nicht versteuern. Eins von beiden geht nur. Und dahin müssen wir kommen. Ansonsten haben die Jungen keine Chance. Ja.
Ich glaube, wir müssen wegkommen von der Sparermentalität, die in Deutschland sehr, sehr stark vorherrscht, hin zu einer Investmentmentalität. Ich glaube, das Thema Aktienrente wird ja immer weiter oder beziehungsweise immer stärker befeuert. Es gibt ja auch diese Jungstarter- oder Frühstarter-Rente, glaube ich. Das ist auch beschlossen, soweit ich weiß. Da sind Aktien mit drin. Ich hatte letztens jemanden aus dem Finanzausschuss der CDU auf dem Event getroffen und hatte ihn dann gefragt, ich sage so, wie sieht's denn eigentlich aus mit Bitcoin als Beimischung? Ja, mhm. Er hat gesagt, also wir haben jetzt gerade mal die Aktienthematik durch. Ja, also fangen Sie jetzt bitte nicht schon wieder mit einem neuen Thema an, was noch heikler ist, ja. Und da wusste ich klar, wo ich dann sozusagen mich ansiedeln darf. Also das wird auch erstmal in absehbarer Zeit aus meiner Sicht nicht passieren, aber zumindest müssen wir die Denkanstöße immer wieder in die Richtung geben. Und das heißt ja nicht, dass es 100% Bitcoin, sondern irgendwo eine Beimischung
vielleicht. Ja, ich meine, diese Frühstarterrente ist pädagogisch gar nicht so schlecht, ja. Also damit die Leute erstmal, also damit Jugendliche, Kinder und Jugendliche und deren Eltern mal Sparvorgänge beginnen. Aber es geht halt nur bis 16 bis 18 Jahre. Das und 10 Euro im Monat ist halt auch nichts. Mhm. Da kommt man nicht weit. Man müsste das halt, um Change zu schaffen, müsste man halt das viel, viel mehr machen. Ansonsten führt das nur dazu, dass die junge Generation in diese Schuldenfalle immer stärker hineinfällt. Und ist völlig klar, also entweder, ja, wenn wir am Rentensystem nichts ändern, dann wird schon mal aufgrund der Demografie entweder die Beiträge verdoppeln, werden sie verdoppeln, oder die Rente wird sich halbieren. Ja, das ist reine Mathematik. Und wenn man da nicht Freiräume schafft und sagt hier, du musst aktienorientiert sparen und ich lasse dir die Möglichkeit dazu, indem ich den Rentenbeitrag reduziere beispielsweise oder indem ich da steuerlich das nicht weiter diskriminiere, dann haben diese Leute keine Chance, aus dieser Falle rauszukommen. Und Und deshalb sage ich, es gibt eigentlich drei Dinge, die man machen muss. Mhm. Oder vielleicht vier Dinge, die man machen muss. Man muss früh anfangen, man muss regelmäßig sparen und man muss möglichst renditeorientiert sparen, eben in Aktien und oder Bitcoin. Ja, und das muss man über einen langen Zeitraum machen. Und dann hat man unser Rentensystem geschlagen. Ja, und ansonsten, wenn man das nicht macht, dann hat man verloren.
Das ist eigentlich schon ein super Abschluss an der Stelle. Ja, also Sie haben es wunderbar abgerundet mit den Themen. Wir können jetzt wahrscheinlich auch noch über Themen wie Auswandern, Steuer für Unternehmen reden. Also da könnten wir wahrscheinlich noch 2-3 Stunden füllen. Aber an der Stelle sage ich erstmal ganz, 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 ganz lieben Dank für Ihre Zeit, für die Einordnung auch mal mit der Reise zurück in die Anfangsjahre, die total spannend wären. Wir hätten auch noch über Bitcoin.de und die Steuerdaten sprechen können. Ja, auch nochmal so eine andere Thematik. Aber das lassen wir jetzt hier an der Stelle erstmal sein. Erstmal vielen, vielen Dank, Herr Schäffler, dass Sie da waren. Für all diejenigen, die sich für das Thema Schulden und wer zahlt denn die Schulden letzten Endes, damit mal tiefer auseinandersetzen möchte, kann ich da nur anraten, sich mal das Buch von Herrn Schäffler anzuschauen. Generation Debt. Wir verlinken das auch nochmal. Sie geben uns einfach mal den Link mit durch. Und auch, wenn es Informationen gibt zu Ihrer Person, werden wir das auch noch alles verlinken. Wo kann man sich am besten mit Ihnen vernetzen? Wo sind Sie am besten erreichbar, Herr Schäffler?
Einfach auf meine Homepage gehen, frank-schäffler.de.
Perfekt, super. In diesem Sinne, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne ein Abo da, lasst uns einen Kommentar da und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.
Gerne, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.